I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
Abbau
I have a dream
der Spannungen,
that one day,
Zusammenarbeit der Völker,
this nation will rise up,
Reduzierung der Truppen,
live out the true meaning of its creed,
und Kontrolle der Rüstungen, Partnerschaft mit den bisher Benachteiligten,
that all men are created equal.
Gemeinsamer Schutz gegen die gemeinsame Gefahr des Untergangs.
I have a dream.
Yes, we can. Also sprechen wir mal nach. Yes, we can. Das war ein bisschen leise. Könnt ihr das lauter? Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Ohne Dimension Zukunft
One, two.
Hält es ohnehin kein Dasein lange aus.
One, two, three.
Hasta la victoria siempre.
Utopien. Träume der Vernunft. Ein Feature von Helmut Kopetzky.
Dem Straßenverlauf folgen.
Utopia liegt 12 Kilometer von der A7 entfernt an der B62 im südlichen Knüllgebirge. 380 Meter über dem Meer.
Jetzt rechts abbiegen, danach gleich links abbiegen. Die Routenführung endet jetzt. Das Ziel liegt in Pfeilrichtung.
Hey! Oh, sie hat kurze Haare!
Hallo! Grüß dich!
Hi!
Kühl ist es!
Ja,
ja, ja, ja. Wird gleich noch kühler.
Seid ihr gestern schon nass geworden?
Ich habe euch den Kocher mitgebracht.
Ja, schön!
Ja, ja bis schön. Gleich!
Bis ja. Hey.
Schrottkarren und Tipi-Zelte bis zum Horizont. Dünne Rauchsäulen über Lagerfeuern. Regenbogenfahnen flattern. Es riecht nach Dope. Und nach Regen. Die Wiese ist feucht.
Morgen dann wieder vermehrt Quellwolken. Im Laufe des Tages Schauer und Gewitter bei 25 bis 30 Grad.
Das Herzberg-Festival ist hiermit eröffnet.
Traditional Hippie Convention. Ein deutsches Woodstock.
Vor 40 Jahren hat ein Mann die erste Band dieses Festivals angesagt. Und das wird er auch dieses Jahr tun. Ich bitte nun auf die Bühne Axel Draxel.
Dankeschön. Ja, 40 Jahre her und das erste Mal bin ich wieder hier auf dem Herzberg. Und ich bin hier erstaunt, was hier los ist. Ganz duftes Publikum hier. Und damals war das so, das möchte ich noch ganz kurz erklären.
Wir sind 10.000 in Utopia, an diesem Nicht-Ort. Utopos, sagten die alten Griechen. Eine temporäre Kleinstadt, wo sonst Hengste grasen. Das Vier-Tage-Ticket kostet 60 Euro. Ein grünes Armband berechtigt zum Eintritt. Wir sind beringt wie Brieftauben.
Aber so war es damals. Und heute sage ich jetzt wieder an, wie damals, hier sind sie. Wir begrüßen The Petards.
Axel Kraxel had a dream.
Wir träumen nicht nur nachts, auch der Tag ist von Träumen durchzogen.
Und Ernst Bloch, der Philosoph, 1962.
Der Tagtraum begibt sich auf eine tunlichst ungehemmte Fahrt nach vorwärts. Derart, dass statt eines wieder rezent werdenden, nicht mehr bewussten, Bilder eines noch nicht in Leben und Welt herauffantasiert werden können. Jedenfalls werden Luftschlösser errichtet, oft windige, weil ja da nicht mit viel Überlegung des Drum und Dran gebaut wird, oft ausschweifend kühne und schöne, weil die Baukosten bei dergleichen ja keine Rolle spielen.
Wir sind eine Schubsgesellschaft. Man wird ständig geschubst im Kindergarten, in der Schule, von den Eltern und hier auf dem Herzberg. Fühlt man sich von allen Zwängen befreit.
Jeder hat hier so seine behagliche Ecke sich eingerichtet. Man weiß irgendwo, wo man hingehört.
Es ist wie eine Insel. Es ist so ein bisschen wie so ein
wie so ein Indianerplatz.
Im Idealfall, wenn es nach mir geht, sollten einfach alle so leben können, wie sie es gerne möchten. Ja. Jeder soll machen,
kann ja jeder
was er
tun
meint.
Und lassen, was er will.
Das ist ein Lebensmotto für Sie gewesen, Frau Pausewang.
Diese Toleranz, das ist was Wunderbares.
Gudrun Pausewang, bekannte Jugendbuchautorin. Die letzten Kinder von Schevenborn, die Wolke. 80 Jahre ist sie alt. Sie lebt gleich hinterm nächsten Berg. Man hat ihr einen Gartenstuhl unter die flatternde Zeltbahn gestellt.
Wir haben als Alternative gelebt in den 30er Jahren und wir waren Außenseiter. Wir waren keine Kirchenmitglieder wir haben von morgens bis abends gesungen. Die Dörfler bei uns, die haben einmal in der Woche gesungen, das war sonntagsvormittags in der Messe. Wir haben nackt im Teich gebadet als Kinder, nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Und manche der Dörfler haben zu ihren Kindern gesagt, spielt nicht mit den Heidenkindern. Also ich bin gelernte Außenseiterin.
Rosinka Wiese heißt das Buch über ihr Utopia im deutschsprachigen Grenzstreifen der Tschechoslowakei vor dem Zweiten Weltkrieg. Ein Bild auf dem Umschlag zeigt sie mit den Eltern und einem eisernen Pflug. Sie ziehen ihn selbst.
Naja, meine Eltern kamen aus dem Wandervogel, aus der Jugendbewegung und haben sich einer Reformidee verschrieben, nämlich dem Siedeln. Man schaffte sich ein Grundstück von 2-3 Hektar an. Das hat man dann bearbeitet, bitte schön nicht mit Maschinen, sondern mit der Hand. Und hat dann dieses Grundstück, das möglichst unfruchtbar sein sollte, um der Idee zu genügen, das hat man dann in jahrelanger Arbeit in einen Garten Eden verwandelt und hat dann autark von den Produkten dieses Landstücks gelebt. Meine Eltern waren Idealisten, aber wir Kinder hatten eine unglaublich materielle Armut, also eine arme Kindheit.
Ihre Eltern haben ja 6 Kinder aufgezogen dort. Wenn man das Buch liest, ist das so wie jedes Jahr eine neue Ernte.
Ja, so ungefähr.
So kamen die Kinder.
Ja, ja.
Obwohl es vorne und hinten gefehlt hat.
Ja, ja, ja. Aber sie hatten ein unglaubliches Vertrauen. Gibt Gott Häschen, gibt er auch Gräschen. Ne? Eine Träumerei war das.
Es gibt Straßen und Querstraßen und Kreuzungen im Reservat. Wassercontainer und Müllsammelstellen. Plumpsklo-Alleen. Ein Kinderland. Und eine malerische Einkaufsmall. Buden mit Rasta-Pasta, Jamaika-Rumpunsch, Energiebällchen mit Bachblüten und Guaranasaft. Naschkram aus dem Ashram. Blaue Farbe aus dem Batik-Lehrgang schimmert auf der nackten Mutter Erde. Man kann sich Zöpfe flechten und den Rücken kneten lassen. Verspannte werden an den Knöcheln aufgehängt. Liebespaare verharren in tantrischer Dauerumarmung. Best Agers im Schlabberlook, Perlenschnüre im ergrauten Haar. Stelzengänger, Schwangere und Bierbäuche. Jeder, jede ist hier schön. Man sagt du zueinander und ist eisern freundlich. Selbst die Hunde lächeln.
Also wir haben uns wieder ein ganzes Jahr drauf gefreut.
Wenn wir das erste Mal heimgegangen sind, dann habe ich auch zu meinen Freundinnen gesagt, ich bin mir vorgekommen wie 20. Nochmal jung und so unbeschwert und unkonventionell.
Er im öffentlichen Dienst, sie seit 13 Jahren Hausfrau. Auf dem Dach ihres Mobile Homes flattert die Friedenstaube von der Anti-Busch-Demo in Mainz 2005.
Es ist schön, es ist wunderschön.
Ich war damals auf Fehmarn, da war auch Jimi Hendrix und ja.
1970, Festival of Love, gesponsert von Beate Use.
Oft denke ich mir das abends, wenn die Lichter überall brennen, und denke ich oft an die Zeit zurück und es war eine schöne Zeit. Und,
wie alt waren Sie da?
Ach, wie alt war ich? 18, 17, 17, 18.
Ha 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 ha!
Ich will nicht auch eins sagen. Ich habe ja als Bauer so ein bisschen Abscheu vor dem prinzipiell, gell?
Ihm gehörte mal das Land, auf dem wir stehen. Jetzt schmeißt sein Sohn den Laden.
Ich bin ein Bauer und kein Hippie. Von Landwirtschaft ist ja nicht heute mehr zurechtzukommen, dass du da eine zweite Einnahme hast, gell? Und da hat sich das so langsam auch aufgebaut. Aber das sind Menschen, sage ich Ihnen. Hilfsbereit, freundlich. Und die kennen mich alle, wenn ich über den Platz gehe jetzt. Ach, der Opa, wollen wir mal und so. So, ich könnte mich hier besaufen, wenn ich durchging. Ich könnte ihn nicht mehr raus, gell?
Also so dieses Miteinander, das würde Ihnen schon gefallen eigentlich, wenn das ja, nicht nur die 5 Tage hier...
Nee. Also einmal das Jahr, der schickt, gell? Nervlich tut man es ein bisschen, nicht belasten, aber es macht einem ein bisschen nervös. Die Wucht, das reicht dann für das ganze Jahr.
Das ist ein Gestüt. Wir haben zwischen 70 und 80 Pferde.
Der Sohn des Landwirts, Pferdezüchter.
Also das erste Open Air hier bei mir auf dem Gelände war. Und dann habe ich gedacht, oh Gott. Ich habe also viel auch mit Leuten zu tun, die sehr viel Geld haben. Diese Klientel mit meinem Klientel, ach du liebes
Bisschen. Ja, eben, das sind ja zwei Welten.
Das sind zwei Welten, aber man wird eines Besseren belehrt.
Wie lebt ihr, wenn ihr außerhalb dieser Umzäunung hier seid?
Umzäunung, ja, Umzäunung klingt ja aber gar nicht gut.
Als Hartz-IV-Empfänger?
Ja, ich bin auch Hartz-IV-Empfänger. Und ich wollte jetzt auch erstmal Herzberg abwarten. Und ich denke mal, nach Herzberg werde ich mir dann mal wieder einen kleinen Job suchen. Aber jetzt ist erstmal das Wetter zu schön. Und
ich bin zu alt für Arbeit. Das habe ich vom Amtsstelle geschrieben.
Wie alt?
53.
Also ich kriege auch Hartz-IV, aber bin alleinerziehend. Also erziehe gerade mein Kind und für Haushalt.
Ich selber bekomme auch noch Hartz-IV. Das wird dann meiner Mutter beigesteuert. Sie selber geht aber arbeiten noch zusätzlich, damit es auch wirklich reicht. Und ich würde gerne mehr verdienen, damit ich vom Amt wegkomme. Also das ist auf jeden Fall mein Ziel.
Ich bin Arbeiter, Bauunterarbeiter, Fabrik. Und meine Eltern fahren öfters hierher. Ich wollte mir das halt mal hier mal angucken.
Bei mir auch durch meinen Vater, der ist jetzt hier auch dabei.
Ich studiere Englisch und Geschichte.
Ich arbeite in einem Biergarten.
Ich lebe im Bauwagen, habe aber auch Internet. Ne?
Bauwagen mit Internet? Hör ich da ein Handy?
Handys haben wir alle.
Überfluss ohne Arbeit, andererseits. Dies Grenzmotiv lebt im Märchen vom Schlaraffenland, wenn auch grotesk, wie es sich gehört. Die Berge in Käse verwandelt, die Weinstöcke mit Bratwürsten zugebunden, die Bäche fließen mit bestem Muscatellerwein. Das Land, wo Milch und Honig fließt, ist die bekannteste dieser Utopien. Das irdische Paradies.
Wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir da gar nichts mehr komisch finden.
Ja.
Und ich muss auch ehrlich sagen, die ganze Publikum ist gehobener geworden. Es ist nicht mehr der echte Hippie, der gammelige. Das ist hier also super sauber. Wir sind also friedlich, die haben die Ruhe weg. Also da beneide ich die drum, gell?
Das Hippiefest, das ist das beste Fest, was wir immer je hatten. Gell, Anders?
Ja, ja.
Es gab noch nie Schlägerei oder es wird kein Kind geklaut, es wird gar nicht gemacht.
Das war ja wie nennt man das? Woodstock?
Ja, Woodstock.
Woodstock, das war aber ein Leger von Woodstock hier.
Woodstock Music and Art Festival, 15. bis 18. August 1969 in White Lake, US-Bundesstaat New York. 400.000 Besucher.
Ich war dabei, als es anfing in London und in San Francisco. Und in 69 war diese Bewegung schon zur Geldsache geworden. Es war rein Kommerz.
David Zane Meyrowitz, Schriftsteller und Rundfunkautor.
Kann man denn sagen, dass es am Anfang doch so etwas wie eine soziale Bewegung oder soziale Utopie sogar war, aus der etwas anderes hätte werden können?
Ich war Teilnehmer davon, aber sehr, sehr skeptisch von wirklich von Anfang an. Irgendwie war diese ganze Sachen schon verkauft auf der Stelle, ja. Aber es hat nur vielleicht 6 Monate gedauert und dann war es aus, dann war es weg.
Aber es gab doch sicher Sachen, die dich auch begeistert haben am Anfang.
Nee, ich war völlig begeistert, Jimi Hendrix und sowas. Und das war natürlich eine große also Musikerinnerung, aber als Bewegung hat es überhaupt keine Bedeutung, denke ich.
Wir waren damals in Kalifornien. Unten da in San Diego, kein Geld.
Klaus der Geiger, Straßenmusikant. Er ist 68. Heute Abend tritt er auf der Freakstage auf mit seinem Kumpel Sascha.
Geld war auch nicht so wichtig, ne? Da gab es auch 25 Cent Dinner zum Beispiel an der Küste und sowas alles, ne? Also für 25 Cent, das ist also 25 Penning, konntest du da richtig lecker essen. Ich weiß nicht, da irgendwelche Organizations, die haben das einfach gemacht. Das war locker, ne? Ob das nun jetzt am LSD gelegen hat und am Dope oder am was?
Das waren Blumenkinder, gell?
Ja, ja, ja.
Barfuß, lange Röcke, bisschen Blumen und bisschen angemalt und so, aber nicht geschminkt, sondern angemalt. Dann so ein bisschen auf Indisch essen, vegetarisch.
Wie das ja anfangs war, da war das hier unsere neue Welt.
Wir sind hier sonst so friedlich und so ruhig, unsere Gegend. Wir tun abends unter Bordstein hochklappen und ist Schluss, ne?
Ja. Ich sage Ihnen, wenn da ein falscher Vogel auf dem Dach sitzt, das merkt aber jeder.
Viele falsche Vögel kamen 1968, 69. Die Flower Power Modewelle hatte auch Deutschland erreicht, bis ins letzte Dorf.
Ich habe dann mit so alten Leichenwagen und alle Hunde und Hunde und kleine Kinder drin und so, das war so richtig lustig, gell? Und da haben wir uns auf die Mauer gesetzt. Abends, das war für unsere Gaudi, wie zugucken, wie das alles ankommt. Da,
was haben Sie da gesehen? So.
Das war schon manchmal wunderlich, würde ich mal sagen. Also da kam zum Beispiel, war mal ein ganz heißes Jahr, gell? Und die kamen dann und haben dann alles da am Bürgersteig ausgeladen. Kinder, Hunde, alles gelumpe und die waren auch also lumpelig, gell? Und dann ein alter Bollerwagen und dann sind die da hochgezogen.
Es war ein großes Versuch damals. Es gab sehr, sehr wenig Leute, die ich kenne, die wirklich ein Ziel gehabt haben. Es war rein spontan und da kamen plötzlich hunderttausende Leute von aller Welt nach San Francisco. Aber nur das Problem war, diese Jungs sind nach San Francisco gekommen ohne Geld. Die waren also ohne Dach, ohne zum Essen. Es gab Drogenprobleme, die haben da auf der Straße gebettelt. Und es war eine reine Sozialkatastrophe.
Das war dann ein Elend. Zum Schluss auf der Burg war da nicht Wasser genug. Aha. Und das trockene und das heiße Wetter. Und dann sind die hier runtergekommen mit den kleinen Kindern, mit den Bollerwagen und haben gebettelt um eine Flasche Wasser oder so. Also das war dann schon fast traurig, muss man sagen. Gell? Da sind wir mal hochgekommen, die haben den Moment alle in den Karton gelegen und waren zugekifft. Gell?
Ja, im Karton?
In Kartons haben sie gelegen und die haben dann in den Stahlbau drin gepackt und alles. Das war furchtbar. Also das fand ich dann so entsetzlich damals. Gell?
Ja.
Das
die haben ihnen leid getan.
Ja, die. Also wenn sie da hochkommen, schöne, junge, gut gewachsene ja, Leute, gell, und tun sich so die Gesundheit versauen. Hey, Kinder.
Wind kommt auf. Eltern sammeln ihre Kinder ein. In Woodstock hat's auch nur geschifft, sagt der Junge vom Zelt gegenüber und sieht sein Partycamp aus.
Yeah.
1970, ein Jahr nach Woodstock, kehrt Klaus der Geiger, bürgerlich Klaus von Vrochem, aus Kalifornien nach Deutschland zurück.
Klein, spießig, Individual Freedom, die persönliche Freiheit, konntest du hier suchen gehen mit der Lupe. Ne?
Die Kommune, die sie gründen, Klaus und Christel, seine Ehefrau, auch Geigerin, heißt Tabernakel.
Mitten in Köln, ja. Ach, das war ganz grauslich. Da haben wir zu 13 Leuten drin gewohnt. Da haben wir dann eine Teestube drin gemacht, eine öffentliche, und hatten da natürlich auch Musik laufen. Pink Floyd hauptsächlich und solche Sachen sind ja damals gelaufen. Ne? Ja, und dann kam von oben, haben sie dieses Glasdach eingeschmissen, also haben sie das Dach haben sie kaputt geschmissen von oben. Die Nachbarn, da hat keiner uns geholfen. Ja, das war schwer. Wir hatten ja überhaupt keine Erfahrung mit sowas. Ne? In Amerika waren wir noch Kleinfamilie. Der Positive war natürlich, dass man Angst überwinden kann. Mhm. Vor der Partnerin zum Beispiel. Ne? Mhm. Also in der Ehe, also es gibt keine mehr. Zwischen Mann und Frau gibt es ja auch was wie Angst. So ist das ja nicht, ne? Ist ja klar. Man hat ja seine Verantwortung und seine Verbindlichkeiten so untereinander. Ne? Und die waren weg. So gut wie vom Gefühlsmäßchen her war das schon toll.
Also bei euch hat das funktioniert? Eine Vorstellung.
Bei uns hat es auch nicht funktioniert. Sondern es ist ja eigentlich fast alles schiefgegangen. Meine Partnerin, die haben das eigentlich nicht so, die haben das nie so gerne gemacht. Und wir hatten ja auch Kinder immer. Und die, ja, aber für die haben wir wirklich immer gut gesorgt. Also da gibt es nicht, egal wie unsere Verhältnisse untereinander waren.
Was natürlich die Kinder im Nachhinein manchmal etwas anders gesehen haben. Also es sind ja viele
solche. Die sollen mal am Meckern. Also weißt du.
Was die Antje zum Teil beschreibt in deinem Buch, ist ja auch nicht so ganz positiv. Ne?
Ja, natürlich.
Antje schreibt: Ich hatte viele Mütter und viele Väter. Jeder liebte mit jedem, Eigentum gab es nicht. Zusammenleben als Performance. Die Kinder wurden zu Erwachsenen und diese zu Kindern. Wir begleiteten sie, wenn sie auf LSD waren und wie Rumpelstilzchen in der Gegend rumhüpften. Die anderen Kinder der Kommune
waren unsere Geschwister. Die Nachbarskinder durften nicht mit uns spielen. Ihre Eltern hatten es verboten. Sie schmissen mit Steinen und kippten Wassereimer von oben auf uns herunter. Mein persönlicher Papa war weg. Er kämpfte, suchte, forderte und tanzte schimpfend mit Geige und seinen Knobelbechern auf der Straße herum, bewundert von Teenies, von Lehrern, Studenten, vom kleinen Mann von Müllers Kuh, gehasst als das größte Arschloch von Köln. Er wollte Anarchie und Freiheit, um jeden Preis. Mir erschien dieser Befreiungsakt wie ein Kaputttrampeln der zierlichen, schüchternen, unauffälligen Zweisamkeiten. Und die eigenen Kinder fragten sich, warum hat dieser Mann 5 Kinder in die Welt gesetzt?
Sieh mal, ja, naja, ich will ja nichts, ich will jetzt meiner Tochter da nichts, aber ich glaube ja, das ist, das hat, klar, ob die jetzt wirklich was sowas von mir aus, also von mir vermisst hat in dieser Zeit, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, da hat sie es wirklich ein bisschen übertrieben. Sie hat ja gesagt, ich wäre kein richtiger Vater gewesen, ne? Das, natürlich war ich das nicht, ne? So in dem Sinne, wie man das so kennt, also Papa und Mama, ne? Weil ich hatte eine andere Frau und ihre Mutter hatte einen anderen Mann. Ne? Allein schon das. Und manchmal hatte ich überhaupt keine Frau oder ganz viele. Ich hatte einfach keine, wie man sagt, ich habe einen Mann. Sagen sie mal, ich habe einen Mann. Oder die sagen, oder ich sage, ich habe eine Frau. Das ist so ein Blödsinn. Man kann überhaupt keinen Mann oder kann irgendeine Frau haben als Besitz. Das wollten wir ja gerade wegtun. Wir hatten kein Geld und wir hatten auch keinen menschlichen, so in dem Sinne, Besitz. Ne? Das war uninteressant. Das war ja das Faszinierende an der Zeit. Das zieht meine Tochter nicht so ganz richtig. Ne? Mhm. Und natürlich war das dann ein Problem mit den Kindern, wenn welche da waren, mit der Verantwortung. Das ist klar. Man konnte einfach abhauen, wenn du willst. Ne? Und dann standen die natürlich blöd da. Und dann hatten die natürlich auch immer Angst. Und ich habe das ja getan. Ich bin ja abgehauen. Und die Frau, die hatte natürlich dann den Brassel am Hals, ne, klar. Und die musste gucken, wie sie da klarkam. Ne? Und ich war, weißt du, toll, ich war dann im Knast und so zwischendurch und weißt du, toll, was ich alles gemacht habe. Und dann, ja. Aber das ging auch nicht ewig um 3 Tage. Dann bin ich wieder zurück und wir haben weitergemacht und dann haben wir die Kinder zusammen weitergemacht.
Um diesen utopischen Raum herum ist ja nun diese Mehrheitsgesellschaft. Und da spielt das Geld halt eine ganz, ganz große Rolle.
Ja, wir wollten es eben weg. Brot und Butter und so weiter mussten wir schon einkaufen gehen. So ist das nicht. Ja. Aber ich habe natürlich auch viel von der Kippe geholt, ganz klar.
Und Kippe? So, was ist die Kippe?
Müllkippe, so vom Großmarkt, so Zeugs. Also es hat dann nichts gekostet, ne? Du kannst in diesen reichsten Ländern der Erde, kannst du auch, wenn du willst, ohne Geld leben. Das geht, nur es ist natürlich eine ganz andere Art von Leben. Alleine verlierst du total deine Würde. Darum geht's, glaube ich. Du verlierst die Würde und du kannst auch natürlich aus lauter Frust verhungern. Ne? Ich meine, sonst kannst du nicht verhungern, sonst siehst du immer zu, dass du immer was zu fressen kriegst. Wie ein Tier. Aber wenn deine Würde weg ist, ne, und du bist frustriert, dann willst du nicht mehr leben. Zum Beispiel solche Sachen gibt's ja oft genug. Und dann stirbst du natürlich. Manchmal.
Ihr könnt uns verprügeln, ihr könnt uns verjagen. Ihr wisst ganz genau, Gott hat nichts zu sagen, weil wir sind zumindest mal immer dem Leben auf der Spur. Und ihr dem Totengräber nur. Oh, nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nichts von euren ganzen Schwindel hören, wir wollen euren Schwindel zerstören. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nichts von euren ganzen Schwindel hören, wir wollen euren Schwindel zerstören.
Ab 1933 war ja dann Hitler an der Macht und vieles, was der Wandervogel propagiert hat, das einfache Leben und die Betonung des Deutschen und so weiter, das hat ja der Nationalsozialismus auch gemacht. Hitler war ja auch Vegetarier.
Wie Pausewangs Vater, bald ein fanatischer Hitler-Anhänger. Aus der sudetendeutschen Siedlerutopie wurde Blut und Boden.
Ich bin, wie die allermeisten jungen Menschen damals, in meinem Fall auch, über die Eltern zu einer jungen Nationalsozialistin erzogen worden. Und ich habe mit glühendem Herzen geglaubt an das alles. Ein junger Mensch, der überlegt ja, wofür kann ich mich hingeben? Die Russen haben so ein ähnliches Sprichwort wie, wenn die Fahne ausgerollt wird, da rutscht der Verstand in die Trompete. Ich habe noch ein paar Tage vor dem Kriegsende, ich war damals 17, jämmerlich geweint, als die Nachricht durchs Radio kam, Hitler ist tot. Ich konnte mir eine Welt ohne Hitler überhaupt nicht vorstellen. Und erst in den Wochen und Monaten nach dem Kriegsende ist mir langsam aufgegangen, wie skrupellos die Nazis unseren jugendlichen Idealismus benutzt und missbraucht haben. Diese Erkenntnis, die tat bitter weh, fast so wie eine zerbrochene Liebe. Aber als ich dann Anfang 1956 nach Südamerika kam, bin ich erstmal wieder wach geworden im Zusammenhang mit der kubanischen Revolution für politische Probleme, denn die kubanische Revolution, die war für die Armen in Südamerika und Mittelamerika ein Wunder. Das war also ein Aufschrei der Begeisterung. Es geht doch. Und seitdem lebe ich danach und seitdem schreibe ich danach. Und deswegen sind manche meiner Bücher eben auch politisch.
Mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario.
Che Guevara in der Galerie hier ist einfach eine Ikone. Läuft auch ganz gut immer. Ne? Ich hätte genauso gut, sag ich mal, Ho Chi Minh nehmen können. Ich hätte irgendwelche Ikonen aus den 68er Jahren, ob das jetzt Rudi Dutschke gewesen ist oder was auch immer. Und den habe ich für dieses Jahr einfach mal als Siebdruck aufgelegt.
Guten Tag, Herr Dutschke.
Guten Tag.
Frank.
Der Vorwurf, der gegen Sie vielfach erhoben wird, ist der, dass Sie jedoch eigentlich Utopisten seien, das heißt Dingen nachjagen, die real gar nicht zu verwirklichen seien oder aber erst in einer Zukunft zu verwirklichen sind, die im Augenblick keine Rolle spielt.
Ja, der Utopievorwurf ist schon seit Jahrhunderten gegen alle diejenigen erhoben worden, die Forderungen hatten an die Gegenwart, die scheinbar über die Gegenwart hinausgingen. Insofern sind wir Utopisten, aber was heißt das schon? Dann, wenn das Denunziation ist, lässt uns das kalt. Eher ist das für uns ein Privileg, Utopist zu sein, denn das bedeutet zu begreifen, dass die Gegenwart in ihrer faktischen Existenz von uns verändert werden muss und verändert werden kann.
Durch meine Begegnung mit Südamerika habe ich gelernt, dass es nicht genügt, sich als Basisbürger einer Demokratie alle 4 Jahre mal fragen zu lassen, na, wie hätten Sie es denn politisch gern?
Ich gehe eigentlich nach meinem Leben, nach meinem Lebensgefühl, sage ich mal. Ich beschreibe mich selbst als freischaffender Künstler, würde ich mal sagen, ja. Und ich lebe mein Leben, so wie es mir gefällt. Und ich richte mich schon ein bisschen nach dem Staat, klar. Ich versuche halt den Gesetzen so Folge zu leisten und so wenig möglich aufzufallen. Daher werde ich auch ziemlich eigentlich in Ruhe gelassen, geduldet. Und
ich mache mir da einfach keine Gedanken drüber, so wie jemand, der morgens zur Arbeit fährt und sein ganz normales Leben führt, der denkt da auch nicht drüber nach, warum er das so tut. Ich habe da auch keinen politischen Hintergrund oder was auch immer.
Wir haben nichts Besseres als eine Demokratie, auch wenn sie viele Pferdefüße hat. Wenn Sie sagen, ist mir doch wurscht, dann funktioniert sie nicht.
Ich bin halt immer so, das ist halt so und fertig. Mehr Gedanken mache ich mir darum nicht, deswegen kann ich das auch nicht wirklich begründen. Das ist mein Leben so. Ich lebe halt so vor sich hin.
Ja, was ist der Sinn des Lebens? Das Geld? Ist doch wohl Quatsch.
Ein ehemaliger Hausbesetzer aus Berlin, vielleicht 60 Jahre alt.
Sinn des Lebens ist Liebe, Menschenfreundlichkeit, Nettigkeit, Gastfreundschaft, viele Menschen kennenlernen, hier was verändern, sodass es hier schöner wird und mit Zäune eingerissen werden, dass jeder Mensch die gleichen Chancen hat und dass jeder Mensch, der gesellschaftlich arbeitet, den gleichen Lohn hat, dass da kein Lohnunterschied ist, und dass das Erbrecht abgeschafft wird und dass der Zins abgeschafft wird. Dafür bin ich. Dass auch der Grundbesitz allgemeingut werden soll und so in der Tendenz sich etwas entwickeln. Wir könnten eine ganz klasse Gesellschaft haben, eine ganz tolle Sache.
Hier drüben sehe ich viele Leute, die sehr in den Gedanken frei sind. Das sind 60, 70-Jährige, die leben von Utopien und sind damit absolut happy und glücklich.
Der Pferdezüchter.
Diese Lebensart möchte ich nicht haben. Ich will mich abends auf mein Sofa mal legen können, wenn ich müde bin. Und will auch einen schönen Fernseher dann mal gucken können und will auch an den Computer mal gehen. Das will ich schon. Aber weil das Kontrastprogramm ist ja zum Teil dann in so einem Zeltleben, den halben Sommer, also das ist nicht mein Fall.
Da müssen wir alle umlernen. Das heißt, wir machen die gesamte Gesellschaft zur Schule. Mit der Ausbildung des Individuums sind wir heute erst so am Anfang, also wir sind da noch nicht sehr weit. Da müssen wir uns alle verändern. Es geht überall los. Es geht im Betrieb los. Es geht in der Schule los. Es geht in der Uni los. Es geht los mit der Besetzung von Rathäusern, von Parlamenten, vom Bundestag, von Landtagen und so weiter.
Das ist die Idee der direkten Demokratie.
Das ist die Idee. Also wir gehen nicht mehr wählen. Wir delegieren nicht mehr.
Ja. Aber wie ist ein 80 Millionen Volk oder 85 Millionen Volk regierbar auf diese Art?
Nein,
oder ist das Wort regierbar schon falsch?
Gibt es nicht mehr. Es gibt keine Regierung mehr.
Ja, was würde an die Stelle treten?
Naja, die jeweils unterschiedlichen regionalen Entwicklungen. Die Region kann eine Wohngemeinschaft sein oder eine Kommune oder ein Wohnviertel oder die Arbeiter im Betrieb und Arbeiterinnen in den Institutionen oder sonst irgendwo, die Verwaltung bleibt und wird überprüft von der kollektiven Emanzipation der Menschen. Dann ist der erste Schritt zur Utopie. Das heißt, der erste Schritt zur Veränderung der Gesellschaft. Die werden sich überall unterschiedlich organisieren, aber Die Hauptsache ist, dass sie die Wahlen boykottieren.
Ja, wie vermittelt man so etwas? Oder ich meine, mit dem Volk ist natürlich eine schwierige Sache, weil...
Ja, da muss man durch.
Aber hat man nicht manchmal ein bisschen Angst, dass die falschen Leute daraus Nutzen ziehen?
Die muss man
aus all dem, zum Beispiel die Rechten.
Die muss man verlieren.
Die Angst.
Diese Angst, ja, also das muss man verlieren. Angst ist ein Kurzschluss der Fantasie.
Ja. Haben Sie denn selbst so etwas wie eine Utopie?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin, glaube ich, wesentlich mehr Realist wie die. Ne? Ein Mensch, der überlegt, die Wirtschaftslage, das könnte, oh, hoffentlich geht das gut. Und dann macht man sich viel mehr Gedanken über das allgemeine Geschehen der Welt, als wie wenn man so etwas freier lebt, sein Geld kriegt. Und hier kann das mal ganz schnell sich extrem verändern. Ich kann träumen, meinen Betrieb irgendwann noch ein Drittel größer zu machen. Es ist aber unrealistisch, weil ich 48 Jahre bin, weil ich das irgendwie bis dahin, bis zur Rente gar nicht mehr hinkriegen muss. Also muss ich das, was ich jetzt mache, so intensiv machen, dass sie alle sagen, das ist einer der Besten.
Kritik des Utopischen kann nur von einem Standort erfolgen, der adäquat ist, der nicht etwa überfliegen durch faktizistisches Kriechen richtet, gar ersetzt.
Ernst Bloch, der Philosoph.
Etwas sei utopisch, als Abwertung im Mund von Geschäftsmännern, die sich besonders klug vorkommen. Diese Abwertung in Bausch und Bogen ist ohnehin Provinz oder Phrase geworden. Garniert mit der Angst vor Zukunft überhaupt.
Ich und meine Lebensgefährtin sind die zwei Hauptarbeitskräfte und die Eltern helfen noch mit Füttern. Wenn ich mal eine Utopie habe, die darf nicht lang dauern.
Aber es ist eigentlich ganz gut, die mal gehabt zu haben wenigstens. Ja.
Wie ich 16, 17, 18, 19 war und habe dann mit 19, 20 hier angefangen, den Betrieb umzustrukturieren von Kühe auf Pferde und so weiter. Da waren viele vom Dorf, auch damals die Älteren, die gesagt haben, der Junior von dem Herrn Robert, der hat einen ganz schweren Vogel. Was der da macht, der macht alles kaputt. Und dann so nacheinander auf einmal haben sie gesagt, Mensch, boah, prima.
Also man kann irgendwie sagen, die Utopie des Realisten ist das Machbare.
Ja, das Machbare.
So, vielen Dank. Wir machen jetzt eine kleine Umbaupause wieder. Wir haben ein straffes Programm. Birth Control kommt heute noch. Die Tonsteine Scherben Family kommt.
Lasst euch schmecken.
Die Scherben Family sitzt noch im Catering-Zelt.
20 Jahre nach ihrer Auflösung ist die Band Tonsteine Scherben wieder zurück. Wenn auch ohne ihren inzwischen verstorbenen Frontmann Rio Reiser. Für die 68er war die Band Kult. Jetzt geht sie als Tonsteine Scherben Family wieder auf Tournee.
Sie sind die Kultband der deutschen Anarcho-Szene der frühen 70er Jahre. Radikal politisch wurden sie zum Mythos einer ganzen Generation und spiegelten ihre Träume wieder. Keine Macht für niemand. Wer wollte da widersprechen?
Was ich in Erinnerung habe von den Scherben, ist also die Lehrlingsband, die Hausbesetzer, Unterstützer, etliche Demos, alles, was ich in Berlin auch erlebt habe damals. Das hier ist Love, Peace und Happiness und Flower Power. Passt das zusammen?
Also es ist ja schon eine politische Demonstration, wenn sich 10.000 Leute auf einem Acker treffen und für friedliches Miteinander eintreten. Also was ist politisch, weißt du? Das ist ja ist politisch, aber natürlich nicht so in dieser Holzhammerart der schlichten Politparole. Das macht ja auch irgendwann keine Laune mehr, also ehrlich gesagt.
Ja. Du kannst ja nicht dein Leben lang Steine schmeißen, weißt du?
Die Zeiten sind auch vorbei, ich will sowieso keine Steine schmeißen.
Das ist ein Riesenproblem der Scherben und auch dieser Songs, weil nämlich viele Leute den Unterschied zwischen einer Utopie und einer Anleitung zum Leben nicht verstanden haben. Eine Utopie ist sozusagen ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Dem muss man nicht unbedingt jederzeit gewachsen sein. Man kann auch Fehler machen und das man wahrscheinlich nie erreicht, was man sozusagen anstrebt. Und wenn man eine Utopie als Methode zum Leben benutzt, dann wird man ganz schnell Faschist. Weil man dann nämlich so viele sehr harte Regeln hat, die sehr idealistisch sind, dass man dann anfangen muss, andere Leute rumzubossen. Und das ist natürlich dann schon wieder ganz, ganz schlecht, und zwar für jede Utopie.
Denkt an die 1000 Sachen, die euch gehören werden und die euch glücklich machen.
denkt an die Waschmaschine und den Rasenmäher, den Traktor und den Fernseher und den Rasierapparat. Denkt an das Auto und den Kühlschrank und den Staubsauger und den Swimmingpool im Hof, den Mixer und den Grill und den Ventilator. Denkt an die tausend Sachen, die euch gehören werden, die euch glücklich machen.
Das ist genau das Problem. Also die Scherben-Songs behandeln eine Utopie, wie es wünschenswert wäre. Und natürlich ist es schwer zu erreichen oder wahrscheinlich gar nicht. So, und es gibt viele Leute, die das missverstehen als Anleitung zum Leben und dann sehr verbissen werden dabei. Und ich glaube, so ist es nie gemeint gewesen.
Utopia flimmert und glüht. Ein Spaceship, gelandet in der hessischen Nacht. Sterne und Flugzeuge blinken. Die Bühne rasterfarben eingenebelt. Schwarz die Masse der 10.000 zuckt und stampft außerirdisch. Vor dem Zaun auf der Bundesstraße 62 rollen 20 Tonner ins Logistikzentrum an der Autobahn. Overnight Service.
Keine Macht für niemand. Komm rüber, Schwester, reih dich ein. Komm rüber, Bruder, du bist nicht allein. In jeder Stadt und in jedem Land mach eine Faust aus deiner Hand. Mach eine Faust aus deiner Hand. Keine Macht für niemand.
Wir haben in Kiel eine Demonstration gemacht, eine Lehrlingsdemonstration in 72. Dazu lief Scherbenmusik. Wir haben damals die erste oder zweite Scheibe von denen dazu aufgelegt und das gehört. Ja, das war wichtig für uns. Ja. Dieses Lebensgefühl. Jetzt. Macht kaputt, was euch kaputt macht.
Ja,
das, genau. Das ist nicht das, was das stehe ich heute nicht mehr zu. Aber keine Macht für niemanden, das ist nur noch ein Wort, was ich irgendwie akzeptiere. Ja.
Genau. Das war genau diese Zeit. So haben wir das empfunden. Und so haben wir auch gelebt. Und das gibt natürlich eine mordsmäßige Energie. Das verschafft dir selber einen unglaublichen positiven Schub, seelisch. Ja. Und körperlich auch.
Es war ein Aufbruch der jungen Generation, ein Versuch, eine andere Welt zu leben. 53 geboren, also ich war eigentlich noch ziemlich jung. Wir wollten was. Wir wollten damals wirklich kulturell, politisch alles verändern, alles auf den Kopf stellen. Und wir haben einiges erreicht. Ja, wir haben sogar das Parlament geschafft, durch die Grünen.
Ja.
Immerhin. Ich habe immer noch den Traum, dass wir in einer gerechteren Gesellschaft leben würden, wo die Arbeit, wo das Einkommen speziell gerechter verteilt ist, als es heute verteilt ist.
Widerstand ist das Geheimnis des Glücks.
Die uns nicht so gefallen.
Aber es ist die Wirklichkeit.
Ist die Wirklichkeit. Aber vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn die Leute, die Piloten und auch unsere Politiker mal dazu bewegt wären, Kinder dann sowas auch mitzumachen. Das wäre vielleicht eine ganz interessante Erfahrung für die.
Ja.
So richtig viel Hoffnung auf eine wirkliche Besserung habe ich da eigentlich nicht. Es geht eben doch immer bloß ums Geld und Macht, Öl und ich glaube nicht, dass sich da viel ändern wird. Ich vermisse einfach das politische Engagement an der Jugend heutzutage. Irgendwo hat man den Eindruck, dass sie bloß noch am Computer sitzen oder was weiß ich.
Die meisten Leute wollen einfach nur Spaß haben, Leute Musik hören. So. Politisch denken tun die gar nicht. Wenn man da ein Wort einmal erwähnt, dann Politik wollen wir hier nicht, wollen wir nicht drüber reden.
Das war früher anders. Nimm die Ostermärsche. Was ist denn davon übergeblieben? Das waren Millionen damals auf der Straße.
Also ich bin eigentlich überhaupt gar nicht politisch irgendwie. Wir haben die Möglichkeit, Woodstock zu leben. Wenn das nicht einige von uns versuchen würden, dann wird es sowas hier auch gar nicht geben. Die Hippie-Zeit ist längst vorbei.
We come again.
Aha, ja.
Schlimm ist, wenn wir überhaupt keine Utopien mehr haben. Wir sind absolut nicht am Ende.
Der Mensch muss etwas zu träumen haben.
Gudrun Pausewang, 80 Jahre alt.
Und ich glaube ganz fest daran, dass dieses Pendel in Kürze wieder in die entgegengesetzte Richtung ausschlagen wird. Wir werden eine ganz politisch denkende Jugendgeneration bekommen. Gegen die wird wahrscheinlich die 68er-Generation ein Klacks sein.
Donnerwetter, ja.
Die jetzt auf dem Herzberg, die träumen davon. Aber jede bisherige Revolution hat erstmal Träume vorausgeschickt.
Das wäre gut. Und zwar möglichst das Alt und Jung irgendwie. Aber das ist eine ganz, das ist auch so eine schöne Utopie, die ich habe. Ne? Das wäre ideal. Das ist unsere Utopie, unsere Oldie-Utopie. Die müssen wir wirklich mal, für Utopien muss man was tun. Also wir zum Beispiel, wir Oldies müssen gucken, wie wir das mit unserer Zukunft machen. Ob wir wirklich im Heim landen, ne? Pflegeheim oder so. Wie meine Mutter.
Ja.
Oh, ich weiß nicht. Nee.
Jetzt rechts abbiegen, danach gleich links abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Friesenhagen, dicht an der dänischen Grenze. Ein Bauernhof zwischen Moor und Wald. Letztes Domizil der alten Tonsteine-Scherben-Band.
Sie sind die Verwalterin hier in dem, genau, in dem Haus.
Mann. Endstation Museum.
Na, gucken wir mal, was da zu sehen ist.
Hier drüben haben wir ein bisschen Kreuzberg, Hausbesetzung, Georg von Rauch, der damals erschossen wurde. Dort haben wir die Axt von dem Nickel Pallert, die er ja im WDR-Studio da einen Tisch zerdroschen hat mit dem Ding.
Ah, hier steht das Beil, das Nickel Pallert am 3. Dezember 1971 benutzte, um während einer Talkrunde den Tisch eines WDR-Studios zu zerstören.
Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... So, jetzt können wir weiter diskutieren.
Da steht ja auch noch was. Spielzeugschleuder aus Hongkong wurde der LP keine Macht für niemand beigelegt, später von der Polizei als Waffe beschlagnahmt. Hier ein seltenes Exemplar, da gibt es nicht mehr viele.
Da gibt es nicht mehr viele von denen. Dann kann man hier auch an der Strippe ziehen, dann öffnet sich hier ein Kästchen und dann kann man da mal reinlunchen.
Was ist das da drin?
Naja, so ein bisschen Alkohol und ein Joint, aber es ist kein echter Joint, denn nicht, dass wir Ärger mit der Polizei
kriegen. Also ein richtiges interaktives Museum, kann man sagen, ne?
Da auf dem Podest haben wir die Totenmaske von Rio.
Ja, tatsächlich, meine Güte. Das rote Buch von Mao. Ich habe das ja auch noch zu Hause. Busse war noch nicht da.
Doch, zwei Busse hatten wir schon gehabt.
Ja?
Waren 70 Lehrer und Professoren.
70 Lehrer?
Genau, und dann haben wir mal eine katholische Gemeinde mit einem Pfarrer hier gehabt, Kaffeekuchenführung. Ja, wenn man hier durch das Fenster schaut, sieht man ja das Grab von Rio Reiser.
Wir gehen hin.
Manchmal kommen auch so Leute her, die spielen eben Gitarre.
wie bei Elvis.
War mal ein Musiker hier, der ist dann schon etwas im Schumm hier ans Grab und hat ihm Whisky aufs Grab gekippt und hat noch mit ihm zusammen eine geraucht, symbolisch.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia the attack is coming, sons of former slaves
Martin Luther King,
Willy Brandt,
Thomas Morus,
Ernst Bloch,
Hermann Hesse,
Rudolf Steiner,
Wladimir Ilyich Lenin,
Garth Tolstoy,
Abby Hoffman, Allen Ginsberg, Alice Schwarzer,
Theodor Herzl,
Jean-Jacques Rousseau,
Francis Bacon,
Ernest Kallenbach,
B.F. Skinner,
Shirley Clarke,
Gustav Nagel,
Jesus aus Nazareth,
Ho Chi Minh,
Jimi Hendrix,
Leo Reiser,
Fridtjof Capra,
Marilyn Ferguson,
Robert Jung,
Josef Beuys,
der Dalai Lama,
Maharishi Mahesh Yogi,
Ravi Shankar,
Rudi Dutschke,
Wolf Biermann,
Barack Obama,
Axel Kraxel, Gudrun Pausewang, Beate Use,
Karin Mustermann,
Klaus der Geiger.
Utopien, Träume der Vernunft.
Ottavio Pass.
Manuskript, Ton und Regie Helmut Kopetzky. Es sprachen Thomas Vogt, Dörte Fiedler und der Autor. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2009.